Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Es ist eine sehr, sehr alte und oft erzählte Geschichte. Ein Mann, der nach dem Krieg nach Hause will, der sich auf den Weg macht und der einiges erlebt oder auch erleidet. Zyklop, Seeungeheuer, ein wütender Meeresgott, Sirenen. Das ist ja die Geschichte von Odysseus und seinen Irrfahrten. Eine Geschichte, die vor ein paar tausend Jahren angefangen hat, erzählt zu werden. Und jetzt gibt's heute nochmal eine neue Erzählung von Christopher Nolan. Eine Hollywood-Erzählung, also verfilmt im Kino. Braucht man das noch? Und wie macht er das? Unsere Kritikerin Maren Hafke hat den Film schon gesehen. Hallo.
Hallo.
Ja, Christopher Nolan und die Odyssee. Das hat mich erstmal überrascht, Christopher Nolan und die Odyssee, weil das nicht die selbstverständlichste Kombination ist. Von Science-Fiction-Filmen, Comic-Verfilmungen, historischen Dramen, jetzt irgendwie zu dieser alten griechischen Mythologie. Ist das trotzdem was, was Sinn ergibt?
Naja, auf der einen Seite ist das ein Stoff, der ja total zu Nolans Ambition passt. Denn Nolan mag ja große Projekte, der interessiert sich für große Themen und er interessiert sich auch für große Männer. Und Homers Odyssee zu verfilmen, also das quintessentielle abendländische Epos, das bedeutet ja, sich in so eine Rezeptions- und auch Adaptionsgeschichte einzureihen, die Werke umfasst, unter anderem von Vergil, Dante, Goethe, James Joyce. Und das ist eine Linie, in der man den eigenen Namen ja vielleicht auch ganz gerne sehen mag. Und auf der anderen Seite ist es für einen Filmemacher wie Nolan schon noch eine überraschende und vielleicht auch so ein bisschen riskante Wahl, denn zur Rezeptionsgeschichte der Odyssee gehören nicht umsonst eben auch Camp-Klassiker wie der legendär trashige Kampf der Titanen von 1981, weil das ein Stoff ist, in dem es halt Ungeheuer gibt, ne? Götter, Affären mit Nymphen und dann muss man die darstellen, ohne dass das in irgendwie den Film beschädigender Weise bescheuert aussieht. Und es gibt FilmemacherInnen, denen genau sowas liegt, aber an Nolan denkt man vielleicht wirklich nicht sofort.
Warum unter anderem nicht?
Naja, Nolan ist weder für sein Interesse an der Metaphysik bekannt, noch so wirklich für seinen Humor. Ne? Sein Ruhm wurde mit einer emphatisch ernsten, auf physikalischen Realismus setzenden Version der Comicfigur Batman zementiert und mit einer Filmografie, wo man vielleicht sagen kann, dass so ein roter Faden eigentlich eine Faszination für die filmische Mechanik selbst ist. Also der gilt als Techniker. Der interessiert sich für abstrakte Konzepte, vielleicht manchmal ein bisschen mehr für diese Konzepte als für die Beziehung der Figuren. Und in so schlechten Momenten der Film kann das dazu führen, dass diese sehr, sehr großen Filme sich dann trotz allem Spektakel auch relativ klein anfühlen. So ein bisschen wie eine kleine Spieluhr, die dann so sauber abläuft. Und vor dem Hintergrund ist man natürlich schon neugierig auf die Kombination Nolan und Odyssee. Also warum macht er das, fragt man sich. Aber man fragt sich auch, kann der das?
Ja, und gelingt es ihm? Kann er diese Kombination?
Ich finde ja. Ich war tatsächlich richtig positiv überrascht. Also Nolans Odyssee ist sehr schön, ist weder langweilig noch oberflächlich und die zeigt halt diese gerade genannte technische Virtuosität Nolans im Dienst eines ziemlich organischen poetischen Flusses. Es gibt schon auch Stellen, wo der Film Antworten gibt auf Fragen, die vielleicht nur Nolan mit seinem ausgeprägten Interesse an der Logistik in diesem Kontext stellen würde. Zum Beispiel erfahren wir, wie die Leute im trojanischen Pferd wohl auf die Toilette gegangen sind. Und auch Liebesbeziehungen werden wahrscheinlich nie wirklich zu Nolans Stärken gehören, also nicht alles gelingt, aber es gelingt doch sehr viel. Und vielleicht noch wichtiger, der Film ist auch in den Momenten seines Scheiterns interessant.
Also warum er das macht, das haben Sie schon im Prinzip ein bisschen erklärt. Aber warum überhaupt nochmal 2026 diesen Stoff, die Odyssee, nochmal verfilmen? Also nicht warum macht er es, sondern warum macht man sowas jetzt nochmal?
Das ist wirklich interessant, ne? Weil in Bezug auf die griechische Antike jetzt, 2026, kommt ja gar nicht umhin, denn als quasi Beitrag zu spezifischen Kulturkämpfen auch gelesen zu werden. Ne? Heute die Odyssee zu adaptieren, das bedeutet quasi einen Kerntext dessen zu bearbeiten, was als westliche Kultur gilt. Und damit natürlich auch einen Kommentar dazu abzugeben, was und auch wer damit aus Sicht der FilmemacherIn gemeint ist und auch was und wer damit quasi aus- und auch eingeschlossen ist. Und man hat den Eindruck, dass das schon etwas ist, dessen sich Nolan bewusst ist und dass er das sowohl in seinen quasi narrativen Entscheidungen als auch schon im Casting kommentiert.
Okay, Casting sollten wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen, aber noch erstmal zu dieser ja, kulturellen Größe, der Größe dieser Geschichte und den angesprochenen Kulturkämpfen auch. Wie geht Nolan denn mit all dem um, mit dieser Größe und diesen Kämpfen?
Ja, ich meine, die Odyssee gehört zu den ältesten Geschichten, die wir uns noch immer erzählen. Und da geht's schon los, ne? Wer sind wir? Und wie alt genau die ist, wird diskutiert. Die ist wahrscheinlich in etwa so alt wie die Schrift, die sie dann überliefert hat. Das ist das griechische Vokalalphabet. Vielleicht ist sie auch älter, denn die Odyssee ist nicht im engeren Sinne Literatur zum Lesen, diesen Gesang. Mhm. Also verfasst für den mündlichen Vortrag. Homer war Sänger. Und der Film thematisiert das. Wir sehen gleich zu Anfang einen solchen Barden, einen Sänger, der an Penelopes Tafel dann vom Trojanischen Krieg erzählt. Und der wird dargestellt vom US-amerikanischen Rapper Travis Scott. Der hat auch einen Track zum Soundtrack des Films beigetragen. Und das ist eine Casting-Entscheidung, mit der Nolan sofort in den ersten Minuten des Films, eigentlich fast unter der Hand, sozusagen in einem Easter Egg, eine Sache programmatisch klarstellt. Er sagt nämlich, dass er eine Kontinuität sieht zwischen der schwarzen, der afrodiasporischen Musikkultur der USA und dieser uralten Kulturtechnik aus Griechenland, ne, die manche als einen Beginn eigentlich der europäischen Literaturgeschichte überhaupt sehen. Und das ist nicht trivial, weil Nolan damit sagt, dass für ihn zu dieser Geschichte damals wie heute halt nicht nur weiße Leute gehören. Und damit positioniert er sich in einer Art und Weise, wie er es in der Vergangenheit nicht immer getan hat. Und es wird interessant sein zu sehen, wie die Aspekte des Filmes, die in diese Richtung sich eben, also Haltung zeigen, wie die auch aufgenommen werden.
Also er packt nicht nur diese riesen Geschichte in 172 Minuten, sondern auch noch Politik dazu.
Ja, man kann wahrscheinlich schon den Eindruck bekommen, dass die Odyssee ein Film ist über Geopolitik. Und vielleicht ist er sogar eher ein Film über Geopolitik, die Geopolitik des 20. und 21. Jahrhunderts, als Oppenheimer das war, was natürlich interessant ist, ne? Oppenheimer ist ja für den etwas elliptischen Umgang mit diesen ganz konkreten humanitären Folgen der Atombombe kritisiert worden, unter anderem von James Cameron, der Nolan dann vorwarf, die tatsächlichen Effekte der Waffe in Hiroshima und Nagasaki eigentlich ausgespart zu haben, sich damit quasi moralisch aus der Affäre gezogen zu haben. Und die Odyssee ist nun ein Film, der sich ziemlich explizit gerade der Frage nach der moralischen Verantwortung im Krieg und im Konflikt widmet. Und es ist ziemlich interessant, dass er dafür dann ins Mythische geht, ne, ins Griechische. Und man hat schon den Eindruck, dass da schon auch was gegenwartsdiagnostisch gesagt werden soll.
Welche Diagnose hat er für uns?
Tja, also wir sehen im Moment ja eine ganze Reihe an popkulturellen Bezügen auf die Antike, die auch quasi als historische Positionsbestimmung zu dienen scheinen ein bisschen. 2024, also ein Jahr bevor Donald Trump seine zweite Amtszeit angetreten hat als US-Präsident, kamen ja gleich mehrere große Hollywood-Filme raus über das alte Rom, Megalopolis, Gladiator 2 bis hin zu Alien Romulus. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass man in Hollywood über Imperien nachgedacht hat, über die Gründung der Imperien, aber vielleicht eben auch besonders über den Fall von Imperien. Und Nolans Bezug auf den griechischen Mythos geht sogar noch weiter. Der erzählt nicht vom Zerfall eines Imperiums, der spricht ziemlich explizit über das Zerbrechen von Zivilisationen. In Nolans Odyssee geht es um Regelbrüche, zum Beispiel in einem ungerecht geführten Krieg, zum Beispiel in der Gewalt gegen Nachbarn, gegen Leute, die als Fremde bezeichnet werden, als Brüche sozusagen göttlicher Gesetze, heiliger Gesetze. Und die zu missachten, das zerstört nicht nur die Stabilität politischer Strukturen, bei Nolan zerstört das das Fundament der Gesellschaft, das Selbstverständnis, die eigene Identität. Denn Odysseus kann, das sagt Nolan, deshalb so lange nicht nach Hause, weil der in Troja Dinge getan hat, die mit der fernen Stadt quasi auch die Grundfeste dessen abgebrannt haben, was sein Zuhause überhaupt war. Und dafür wird er bestraft, unter anderem vom Wetter. Das kann einem ja auch bekannt vorkommen.
Wir wollten aufs Casting noch zurückkommen. Natürlich Matt Damon als Star, wer ist neben ihm noch zu sehen?
Ja, der Film ist extrem hochkarätig besetzt, ne? Also ja, mit einigen der quasi berühmtesten Gesichter der Welt, Gesichter, die uns auf ziemlich großen Plakaten Parfums, Diamanten und teure Lederwaren anbieten. Gesichter, die selbst mythisch sind und deswegen auch nicht so richtig hinter den Rollen verschwinden können. Und man hat auch den Eindruck, dass das vielleicht auch eine bewusste Entscheidung war. Also Calypso sieht jetzt aus wie Charlize Theron, Athena, wie die selbst fast gottgleiche Zendaya, die ist berühmt genug, um auch nur einen Namen zu brauchen. Anne Hathaway ist dabei, Telemachos sieht jetzt aus wie Tom Holland, das bedeutet wie Spider-Man. Und vorab wurden aber vor allem zwei Casting-Entscheidungen diskutiert. Das war die Besetzung der kenianisch-mexikanischen Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o als Helma und von Elliot Page als junger Soldat Sinon. Und da sind wir wieder bei der bereits genannten Frage der Ein- und Ausschlüsse, weil dann, als das verkündet wurde, sofort Stimmen laut wurden, die ein Problem damit hatten, dass als schönste Frau der Welt eine schwarze Schauspielerin eingesetzt wurde und dass ein Trans-Schauspieler überhaupt an der Produktion beteiligt war. Und unter diesen Stimmen, die da so laut wurden, war auch die Stimme von Elon Musk. Beide genannten Darstellerinnen sind ganz großartig in ihren Rollen. Überhaupt, der Film ist toll gespielt. Elliot Page trägt eine der beeindruckendsten Szenen des ganzen Films. Und die hat vielleicht quasi, naja, kann auch dienen als ein ganz interessanter irgendwie Einstiegspunkt, um über Nolans Spiel mit seinem Quellenmaterial nachzudenken.
Ohne zu viel zu verraten, was ist das für eine Szene?
Ja, der von Page gespielte Sinon ist eine Figur der griechischen Mythologie, die in verschiedenen Quellen genannt wird, bei Homer aber namentlich wohl nicht vorkommt und die Nolan also hinzunimmt als eine der wirklich eigentlich wenigen heldenhaften Figuren. Nolan wandelt Homers Epos auch an vielen anderen Stellen ab, über die können dann Altphilologinnen und Hobby-Altphilologinnen ab jetzt kontrovers diskutieren. So ist das immer bei solchen Adaptionen, ne? Also Odysseus bleibt nicht ein Jahr bei Kirke. Der Zyklop hat keine Freunde. Wo ist Hermes? Warum reden die Leute nicht in Hexametern? Was bedeutet das alles? Und da bin ich ganz gespannt, wie die ExpertInnen dann in den kommenden Wochen darüber sprechen werden. Und genau eine Stelle, deren Änderung vielleicht schon etwas bedeuten mag, ist also die Tatsache, dass Odysseus bei Nolan im Hades nicht nur wie bei Homer den Blindenseher Teiresias und einige tote Gefährten trifft, sondern dass unter den ihm erscheinenden Gefährten eben auch Elliot Pages Sinon ist. Und hier hat man das Gefühl, dass es so ein bisschen eine Strategie gibt bei Nolan, dass so Abwandlung des Materials, ne, die hier zum Beispiel Sinon neben Theresias stellen, auch wie so eine spielerische Einladung formuliert sind, sich mit dem Material mal zu beschäftigen. Mal so nachzulesen, was da so drinsteht in diesen Texten, die also Leute wie Elon Musk vorgeben, verteidigen zu wollen, indem sie dann mit extrem verachtenden Worten die Vergabe einer Rolle an einen Transschauspieler als quasi Verlust künstlerischer Integrität darstellen. Und genau solche verächtliche Rede hat ja auch Folgen, weil die damit adressierten SchauspielerInnen ziemlichen Hasskampagnen auch ausgesetzt sind und es insgesamt sozusagen nicht zu einer Lockerung des feindseligen Klimas gegenüber marginalisierten Personen beiträgt.
Also auf jeden Fall, Entschuldigung, auf jeden Fall wird es Menschen geben, die es nicht mögen, weil es ihnen vielleicht dann doch eine Abweichung zu viel ist und die Altphilologen können diskutieren und ansonsten aber eine Empfehlung.
Auf jeden Fall. Schauen Sie diesen Film. Ich finde, das lohnt sich wirklich. Der Soundtrack ist toll, die Performances sind gut. Robert Pattinson als Bösewicht bringt sogar ein bisschen Campiness rein. Es gibt ganz schöne Effekte, es gibt tolle Kostüme. Dass Odysseus wie Matt Damon aussieht, finde ich auch irgendwie gut. Also Odysseus hat jetzt das Gesicht eines Typen aus Cambridge, Massachusetts. Aber warum nicht? Der Papst kommt aus Chicago.
Mahnhafke über ja, die neue Odyssee, den neuen Film mit diesem Matt Damon Odysseus, der Film von Christopher Nolan. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.